Willkommen zu 45 Minuten Zukunft Land- und Meeresnutzung im Wandel, dem Podcast des Thünen-Instituts. Mein Name ist Marco Pauli. Ländliche Räume, Wald und Fischerei, das sind die Fachgebiete, zu denen das Thünen-Institut forscht und die Politik berät. In unseren 14 Podcast-Folgen wollen wir Fragen, die sich zu diesen Themen aktuell in Forschung und Gesellschaft stellen, mit unseren Gästen diskutieren und wir möchten mögliche Wege für die Zukunft aufzeigen. In dieser Folge geht es um den Ökolandbau. Der soll bis 2030 in Deutschland auf 30% ausgebaut werden. Derzeit sind es etwa 10%. Wenn man sich vorstellt, dass fast die Hälfte der Fläche Deutschlands landwirtschaftlich genutzt wird, ahnt man, was für eine Dimension diese 30% haben. Mit mehr Ökolandbau soll ein entscheidender Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und zum Klimaschutz geleistet werden. Doch die Agrarpolitik ist heftig umkämpft und es gibt starke Widerstände gegen den Ausbau des Ökolandbaus. Währenddessen schreitet die Klimakrise voran. Hitze, Trockenheit und Dürre stellen die Agrarpflanzen vor neue Herausforderungen. Wie kann der Ökolandbau diesen Herausforderungen begegnen? Könnten zum Beispiel bestimmte Formen der Gentechnik zugelassen werden, um Pflanzen so widerstandsfähiger zu machen? Zu diesen und weiteren Themen möchte ich in den kommenden 45 Minuten mit zwei Gästen sprechen. Bei mir sitzen Anna-Maria Häring, Professorin für Politik und Märkte in der Agrar- und Ernährungswirtschaft an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Guten Tag, Frau Häring.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Professor Gerold Rahmann ist Agrarökonom und Leiter des Thünen-Instituts für ökologischen Landbau. Guten Tag, Herr Rahmann.
Guten Tag.
Schön, dass Sie beide hier sind. Zunächst mal vielleicht zur Klärung für unsere Hörer. Was genau eigentlich kennzeichnet Ökolandbau, außer dass Pestizide weggelassen werden? Was bedeutet er auf dem Acker? Was für die Tiere, was für das Ökosystem?
Ja, der Ökolandbau ist mehr als natürlich nur das Weglassen von Pestiziden und mineralischen Kunstdünger. Insgesamt hat man ein 100-seitiges Regelwerk, wo detailliert aufgelistet ist, was man darf oder auch nicht darf. Und da geht es in dem ersten Block darum, dass der Landbau, also das auf den Feldern passiert, eben im Kreisläufen stattzufinden hat, um zunächst erstmal mit einer guten Bodenfruchtbarkeit angemessene Erträge zu produzieren und damit aber auch die Bodenfruchtbarkeit in der nachfolgenden Generation wieder aufrechtzuerhalten. Das ist eine der zentralen Punkte, einen Kreislauf zu schließen, auf regionaler Basis. Zweites großes Ziel ist die Erhaltung der natürlichen Ressourcen. Das ist dann die Biodiversität, also wilde Pflanzen auf den Äckern, wilde Pflanzen auf den Grünlandstandorten, an den Randstandorten und sie nicht auszurotten. Gleichzeitig auch einen hohen Trinkwasserschutz gewährleisten, dass Nitrateinsätze begrenzt sind. Letztendlich Tierwohl ist eines der zentralen Herausforderungen natürlich. Da hat der ökologische Landbau auch eine hohe Wertschätzung, den Tieren, soweit es geht, eben artgemäße Haltungsbedingungen zu erlauben, dass man also nicht unter Angst lebt, dass man Platz genug hat, dass man die Außenreize mitleben kann. Und das basierend auf den Futtermitteln, die aus dem Betrieb oder der Region kommen, das ist der Kreislaufgedanke mit den Leistungen dahinter.
Und ein Aspekt, der den Konsumentinnen aber auch wichtig ist, das hatten Sie ja in der Anmoderation schon gesagt, ist dieses Nichtvorhandensein von Pestiziden. Und da wollte ich nochmal drauf eingehen, wie das überhaupt zustande kommt, nämlich über die Vielfalt der Anbausysteme, die im Ökolandbau üblich sind, um diesen Systemgedanken einzuhalten, ein präventives Verhalten sowohl in der Tierhaltung als auch in der Pflanzenproduktion zu verfolgen, heißt halt entsprechend weite Fruchtfolgen, also nicht Mais nach Mais nach Mais, sondern eben entsprechende Fruchtfolgewechsel, die dann wiederum dazu führen, dass sich beispielsweise Parasiten nicht so leicht weiterpflanzen können über die Jahre und damit erst als Effekt des Systemgedankens ein geringerer Pestizideinsatz überhaupt notwendig ist, auf der einen Seite, aber natürlich auch über die Richtlinie gar nicht zugelassen ist.
Und in der konventionellen Landwirtschaft, da müssen diese Pestizide und Dünger eingesetzt werden, damit das funktioniert?
Man kann davon ausgehen, wie im Krankenhaus zu sein. Man ist permanent unter Medikation, man ist unter Höchstleistung. Auch
beim konventionellen,
das ist respektabel. Also die Leistung würde ich in keinem Fall in Frage stellen, aber es ist ein sehr, sehr gestresstes System. Und das gestresste System erkennt man darin, dass dort also Krankheiten wie Pilzkrankheiten in der Kultur, aber auch bei den Nutztieren eben Empfindlichkeiten unter höchster Produktionsleistung dann natürlich selbstverständlich sind. Und das wird dann auch präventiv schon medikamentiert. Während der ökologische Landbau ein geringeres Leistungsniveau hat und damit die Fitness der Tiere, aber auch die Fitness der Pflanzen eben erreicht wird, dass dort eine Therapie, wie ich das dann nenne, nicht notwendig ist. Das ist begrenzt so. Natürlich gibt es auch da Krankheitsfälle auf dem Acker oder auch Tiere können krank werden. Aber der präventive Charakter ist, das System Krankenhaus fernzuhalten. Also gar nicht erst, dass die Kulturpflanze behandeln zu müssen oder das Nutztier behandeln zu müssen und dafür alle Kraft aufzuwenden.
Aber Sie sagten auch schon geringere Erträge. Da sagen die Gegner ja auch, mit Ökolandbau verhungert die Welt. Ökolandbau ist technikfeindlich, ist Ideologie. Ökolandbau ist nur was für die Elite. Ja, was sagen Sie dazu? Wie lassen sich diese Aussagen auch wissenschaftlich einordnen?
Na, wenn wir den Blick mal weiten, dann würde ich so weit gehen zu sagen, beispielsweise der Ökolandbau durch eine stärkere Fokussierung auf Humusaufbau und eine höhere Biodiversität, sowohl was Flora und Fauna angeht, auch im Boden, trägt einfach dazu bei, dass beispielsweise Regen besser versickern kann, dass die Aggregatstabilität höher ist und damit eher so dieser langfristige Aspekt, wie erhalten wir die natürliche Grundlage Boden, also die natürliche Ressource Boden für die Landwirtschaft, über so ein vorausschauendes, den Systemgedanken verfolgendes System besser gerecht wird. Und dann stellt sich natürlich die Frage, reicht es jetzt zu schauen, wie ist der durchschnittliche Ertrag im Weizen konventionell oder ökologisch erzeugt? Oder muss man auch eben die ganzen großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Klimawandel, Klimaadaption mitdenken und sich fragen, was ist in 30 oder was ist in 50 Jahren mit der Nahrungsmittelerzeugung? Also um es nochmal zusammenzufassen, es war jetzt auch nur ein Aspekt herausgegriffen, ist diese reine Fokussierung auf das Hier und Jetzt greift einfach zu kurz.
Ja, ich würde von Anna jetzt da gerne ergänzen. Ich bin immer Bauer gewesen. Ich bin der Meinung, es ist ein sehr ehrenvoller Beruf, um Hunger zu vermeiden. Deswegen ist also die Erntemenge definitiv ein wichtiger Faktor. Und ich würde den auch als Nummer eins sehen, aber eben nicht auf Kosten von allem, vor allen Dingen nicht der Zukunft. Und dann wird immer natürlich die Frage gestellt, der Ökolandbau ist nicht leistungsfähig. Dann antworte ich sehr gerne, der Ökolandbau ist genau 100% des Ertragspotenzials des Standortes. Und der konventionell, der ist 200%. Der erntet die doppelte Menge. Was ich damit aussagen will, ist, dass eigentlich das System über diese Betriebsmittel in einem Doping-System funktioniert. Dass es also ohne Wenn und Aber sehr leistungsfähig ist, mit sehr vielen Folgekosten, die dann im Betriebsmitteleinsatz sind oder natürlich auch im Trinkwasser sauber machen, in Biodiversitätsverlust. Wir überstrapazieren ein System mit Betriebsmitteln, mit Folgekosten, die meistens extern bezahlt werden oder in der Zukunft einen Dauerschaden haben.
Aber reichen die Erträge, um die Menschheit zu ernähren mit Ökolandbau oder sagen wir mit 30% Ökolandbau?
Hier würde ich jetzt die Diskussion wieder aufweiten und auch wieder nicht auf die reinen Zahlen schauen, sondern mit betrachten, welche Veränderungen brauchen wir eigentlich, ohne nur auf diesen Unterschied ökokonventionell zu schauen, nämlich eine Veränderung des Ernährungsverhaltens, eine Reduktion des Fleischkonsums. Und dann sind wir sehr viel schneller bei einem System angelangt, das dem Systemgedanken des ökologischen Landbaus in Teilen natürlich nur entspricht. Also ich glaube, diese Reduktion der Diskussion auf derzeitiger Ertrag im Vergleich zu derzeitiger Ertrag, also Öko und Konvi, greift einfach zu kurz.
Ja, und Erna, ich würde genau da reinstoßen. Wir haben heute weltweit gesehen, die Hälfte der Ackerfrüchte wandern in Tierbäuche. Hühner, Schweine, Kühe. Kühe bräuchten das gar nicht, Schweine, Hühner müssten das haben. Der Trend geht nach oben. Und wenn ich dann sage, die Hälfte der Ackerfrüchte wandert in Tierbäuche, und dann komme ich nochmal zu dem 100% und 200%, würden wir auf diese Tierbäuche füttern von menschlichem Essen verzichten, hätten wir heute überhaupt gar kein Problem global betrachtet der Ernährungssicherung. auch auf dem Basis des Ökolandbaus, der im Endeffekt aber noch gar nicht das Potenzial ausschöpfen konnte, was er eigentlich hat. Wir sind ja fast weltweit sehr am Anfang eigentlich einer neuen Art und Weise der Lebensmittelkette, wo es darum geht, die Produktion nachhaltig zu machen und den Konsum gesund, bezahlbar, aber eben auch nicht übertrieben zu machen. Und wenn man das alles zusammen betrachtet, international spricht man vom Food Systems Development, also Lebensmittelsysteme zu entwickeln und nicht nur auf die Produktion zu schauen, dann habe ich überhaupt keine Sorgen global betrachtet, dass die Welt sich auch mit 9 bis 10 Milliarden Menschen ernähren kann. Es ist die Frage der Armut, es ist die Frage der Verteilung dieses Essens. Ich glaube, dass wir da auf einem sehr wichtigen Moment gerade uns befinden. Die Agri-Ecology-Diskussion geht diesen Weg, dass man eher ein Gleichgewicht der verschiedenen menschlichen Interessen haben muss. Die Sustainable Development Goals haben das ebenfalls klar ausgedrückt. Aber die Welt ist natürlich geprägt in den letzten 50 Jahren ausschließlich aus Produktionsdiskussion. Viel bringt viel. Und jetzt müssen wir sagen, so halb bringt vielleicht halb. Und das könnte vielleicht für die Erde gesünder sein.
Wenn ich lese, dass 60% der Ackerfläche derzeit für den Anbau von Futter in Deutschland für Nutztiere verwendet wird, dann ist doch eigentlich naheliegend, dass im Grunde der Fleischkonsum stark eingeschränkt werden müsste, oder?
Selbstverständlich. 15 wäre gesund, 35 sagt selbst unser Ministerium, 60 ist zurzeit Realität. Wir leben auf Kosten der Zukunft, um heute viel Milch, Fleisch und Eier zu essen. Es ist nicht nachhaltig. Und wenn wir das betrachten mit 30% Ökolandbau, dann würde ich gerne diese 30% in den eher weniger Gunststandorten sehen. Grünlandstandorten, Mittelgebirgslagen, wo die Erträge sowieso eher schwächer sind und dass wir dort eine Landwirtschaft haben, die Nachhaltigkeitsziele hat und dort zum Beispiel Milch und Fleisch allein auf Raufutter basiert produziert, dann haben wir schon wichtige Faktoren. Dass Hühner und Schweine menschliches Essen bekommen, um Höchstleistung zu bringen in einer Dimension, die ich als junger Bauern Sohn mir hätte nie vorstellen können, dann sind das schon Sachen, wo man die Schraube rückwärts drehen sollte. Und wenn das auf Kosten der Ernährung von armen Menschen geht, die deswegen kein Essen bekommen, dann hat das auch eine ethische Komponente. Ich denke, da hat der ökologische Landbau eine Antwort. Er ist sicher nicht die einzige Antwort. Wenn Hunger da ist, dann denke ich, ist jedes System erlaubt, weil Hunger ist jetzt. Und Hunger muss jetzt bekämpft werden, aber das Ziel muss es sein, dass alle Menschen, egal wo auf der Welt, aus ihrer Region ausreichend versorgt werden. Die Region muss nicht das Dorf sein, es muss auch nicht 100 Kilometer sein, aber es sollte nicht globale Netzwerke von Lebensmittelabhängigkeiten sehen, die wir heute mit der Ukraine-Krise ja deutlich erleben, dass auf einmal eigentlich ein sehr kleiner Anteil von dem Weizenproduktion der Welt, knapp 4%, auf einmal Lebensmittelkrisen in Nord- und Ostafrika produzieren.
Und woher kommen die nötigen Proteine, die wir brauchen? Wie ersetzen wir die, wenn wir nicht Fleisch essen?
Der eine Weg ist definitiv, die Proteinversorgung über pflanzliche Produkte zu stärken, dass wir also weg von dem tierischen Proteinträgern zu pflanzlichen Proteinträgern kommen. Wir haben wertvollste Pflanzen häufig gar nicht genug entwickelt für den Humankonsum, sondern für den Tierkonsum. Der andere Entwicklungsstrang, der wird insbesondere in Asien stark verfolgt, ist eine sehr große Masse von Abfällen aus den Haushalten, von der Lebensmittelindustrie auf den Äckern, also Biomasse, die nicht genutzt wird, zum Beispiel mit Insekten. Damit kann man die Hühner füttern und wir hätten die Hühner und die Schweine mit höchst wertvollen Proteinen versorgt, was Essen wäre, das, was Menschen erstmal nicht essen müssten. Also die Proteinversorgung ist sicher eine große Herausforderung. Wir haben aber eine gesunde Proteinversorgung mit weniger Fleisch und es geht auch nicht darum, eine tierfreie Ernährung zu generieren. Aber weniger ist mehr, ist eine Möglichkeit und da ist der Ökolandbau eigentlich dann schon stark genug, um auch diesen Welternährungsfragen eine Antwort zu geben.
Frau Hering, ist das auch eine typische Frage, die Ihre Studenten Ihnen stellen? Also wie kommt es zu diesen 60% Anbaufläche für Futter, für Nutztiere, die wir dann essen? Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, das kann doch eigentlich gar nicht angehen.
Ich denke, die allgemein haben so Laien kein Bewusstsein dafür, wie viel eigentlich der möglichen Proteinquellen für die menschliche Ernährung übers Tier erstmal veredelt wird. diese gesellschaftliche Debatte, die gewinnt aber jetzt ja immer mehr an Fahrt und an Präsenz. Vor allem die junge Generation hat es sehr wohl auf dem Schirm. Da hat sicherlich Fridays for Future was dazu beigetragen, dass es einfach akzeptierter ist, diese Gedanken zu drehen und zu diskutieren. Es ist nicht uncool, sondern es ist cool. Und daraus ergibt sich natürlich eine Veränderung irgendwie im Ernährungsverhalten der Menschen.
Die konventionelle Landwirtschaft mit ihren Pestiziden und Düngern, mit ihren Monokulturen, trägt ja stark dazu bei, dass Insekten sterben, in der Folge Vögel. Sie sorgt auch dafür, dass Gewässer verunreinigt werden und dass auch unnötig viel CO2 in der Atmosphäre landet. Was viele nicht verstehen, ist, warum gibt es so starke Strömungen, dass an diesem Modell festgehalten wird? Warum gibt es so starke Widerstände gegen die ökologische Landwirtschaft?
Wenn ich mal ganz menschlich betrachte, eben die Beharrungskräfte. Ich habe als konventionell wirtschaftender Landwirt eben die letzten 30 Jahre mir ein System angeeignet, das beherrsche ich. Und jetzt sagt mir jemand, dass ich was daran ändern soll. A, muss ich erst mal verstehen, wie es gehen könnte. Aber auch einfach, ich habe meine etablierten Wertschöpfungskette, ich habe die Abnehmer meiner Produkte, ich weiß, wo ich meine Betriebsmittel einkaufe, ich bin gut im Zusammenspiel mit den Kollegen, in meinen Netzwerken, im Dorf, in der Region. Und jetzt spüre ich die gesellschaftliche Anforderung, alles anders machen zu sollen. Also Sie merken schon, es ist so dann dieses psychologische Momentum, glaube ich, ist da nicht ganz unbedeutend. Aber auch die Frage, kann man das überhaupt? Also weiß ich, wie es geht einerseits, andererseits habe ich dann einen Absatzmarkt, habe ich die Kompetenzen, mir den neuen Absatzmarkt, den ich für andere Produkte, die dann eben zertifiziert sein sollen, zu finden und so weiter. Ein weiterer Punkt wäre die Beharrungskräfte im politischen System, also welche Art der Landwirtschaft wird gefördert im Sinne von, auf welches Landwirtschaftssystem ist denn das derzeitige Fördersystem oder die Agrarpolitik abgestimmt? Und beispielsweise ökologische Betriebe werden ja unter anderem deswegen über gewisse Maßnahmen, über die Politik gefördert, weil eine Erkenntnis existiert, dass in vielen Umweltaspekten der ökologische Landbau positiver abschneidet als ein konventionelles System. Und dafür wird über die Agrarumweltmaßnahmen eben eine ökologische Produktion honoriert.
Ganz praktisch kann ich noch mal sagen, ich würde auch eine Lanze für den konventionellen Landbau brechen. Man hat in voller Überzeugung und auch mit berechtigtem Stolz viel erreicht. Das ist gefördert worden, das ist gewünscht worden. Und jetzt eine Diskussion zu haben, alles war falsch, tut emotional sehr weh. Dass aber die Fakten auch nicht zu ignorieren sind, also die gesellschaftlichen Kosten, die wir haben, das hat auch ja selbst der Deutsche Bauernverband anerkannt im Rahmen der Zukunftskommission, die ja die Landwirtschaft dann auch mal als nicht nur Opfer, sondern auch als Täter definiert hat. So von der Seite her ist die Herausforderung, die ich sehe, dass man keinen verteufeln sollte. Man sollte respektieren, was geleistet worden ist unter erlaubten Rahmenbedingungen. Und dass diese Rahmenbedingungen jetzt verändert werden in Richtung 30% Ökolandbau, bedeutet ja nicht, dass damit keine konventionelle Landwirtschaft mehr gewünscht ist, sondern es ist ein fairerer Wettbewerb und ich glaube in der Demokratie ein sehr wichtiger Wettbewerb, um beide Systeme sich eigenständig, aber auch auf Augenhöhe entwickeln zu dürfen, um voneinander zu lernen. Und wenn wir das schaffen, dass alle Bauern, egal wer, sagt, ich bin Teil dieses Transformationsprozesses, dann haben wir, denke ich, auch eine sehr gute Zukunftsbasis. Wir haben aber zurzeit eben eine Situation, dass der ökologische Landbau nicht auf Augenhöhe mitspielen darf. Er wird ideologisch betrachtet, kann ich nicht sehen. Ich finde, das sind alles gute Bauern, nüchtern genug, erbringen ihre Leistung. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass eben diese Beharrungskräfte, die du meinst, Anna, doch in Generationsfrage sind. Und wenn wir unsere heutigen Studenten sehen, dann merke ich, dass wir immer selbst in unserem Ausbildungsgängen zu stark noch Richtung Agrarsysteme denken, Produktionssysteme denken. Und eigentlich müssten wir in der Ausbildung das Food System viel mehr im Mittelpunkt haben. Lasst uns das ganze Bild zusammendenken und das dann auf den Boden der Umsetzungsfähigkeit bringen.
Und wie weit sind ökologischer Landbau und konventioneller Landbau so auseinander? Ich habe das Gefühl, wenn ich das höre, dass die konventionellen Landwirte, ja, dass es für die ein riesiger Schritt wäre, dahin zu gehen? Oder ist der Schritt vielleicht gar nicht so groß? Wie kriegt man konventionelle Landwirte dazu, Ökolandbau zu betreiben? Da gibt es doch bestimmt auch welche, die umsteigen. Wie groß ist der Schritt?
Der Schritt einer Umstellung hängt ganz stark von dem Einzelbetrieb ab und von dem Setting, in dem er sich bewegt. Wenn ich eine sehr intensive Tierhaltung beispielsweise habe, nicht hinreichend Fläche, um jetzt meine Tiere nur von den eigenen Flächen zu ernähren, also stark Futter zukaufe, dann ist der Umstellungsschritt auf eine flächenbezogene Tierhaltung, also entweder gleich hin, wenn man jetzt ans Rind denkt, mit Weidehaltung oder einfach mit Auslauf und der Notwendigkeit, das eigene Futter auf den eigenen Flächen zu produzieren, sehr groß. Wenn ich aber beispielsweise jetzt in Brandenburg auf einer Niedermoor-Grünlandfläche sowieso meine Mutterkühe ganzjährig auf der Weide habe, dann ist vielleicht der nächste Schritt zu überlegen, bin ich jetzt konventioneller Mutterkuhhalter auf einem extensiven Grünland oder bringt mir vielleicht der Schritt der Umstellung hin zur ökologischen Wirtschaftsweise am Markt einen kleinen Mehrwert und in dem betrieblichen Geschehen verändert sich gar nicht so viel. Dann reicht vielleicht ein kleiner Stupser beim Feierabendbier mit einem Kollegen von nebenan schon aus. Sie merken, ich übertreibe ein bisschen, aber um diese Entscheidung schrittweise irgendwie reifen zu lassen, wohingehend der intensive Tierhalter einfach so große Investitionen in seine Stallungen getätigt hat, die dann nichts mehr wert werden oder eben große Investitionen in zusätzliche Flächen tätigen müssten und auch komplett umstellen müsste, gedanklich, da eben der Umstellungsschritt sehr viel höher wäre.
Ich glaube, dass wir einen permanenten Prozess haben. Diese Frage kleiner, großer Schritt Richtung Ökolandbau oder auch umgekehrt, das ist natürlich auch denkbar, dass der sehr abhängig ist vom Standort und vom Betrieb. Grünlandstandorte, benachteiligte Regionen, die gering ertragsreich sind, ist der Schritt meistens sehr klein. Er ist sehr, sehr groß bei intensiven, spezialisierten Betrieben, Schwein, Huhn, Ackerbau, Hochertragsstandortbetriebe. Da ist der Schritt sehr groß, weil betrieblich sehr viel verändert werden muss. Es ist weiterhin ein großer Schritt natürlich, auf einmal kontrolliert zu werden, in einen Markt zu gehen, der höhere Preise generiert und dass man eine Durststrecke durchstehen muss, weil ich habe Betriebsmittel, die erlauben mir Krankheitsdruck, Unkrautdruck, Insektendruck fernzuhalten, ich kann düngen, wie der Bedarf ist, aber ohne, das ist eine Kunst, die müssen wir natürlich wieder lernen und da machen wir Fehler. Ich sag immer, 5 bis 10 Jahre dauert das, bis ein ökologischer Betrieb wirklich stabil ist und dann auch weiß, ob er dahin gehört oder nicht. Rein provokant würde ich mal sagen, in 10 Jahren hätten wir 30% Ökolandbau, was wir, ich sag jetzt mal provokant, bräuchten. 2000 Euro pro Hektar garantiert auf 20 Jahre. Das war nämlich der Fall für die Biogasinitiative. Die erste Energieeinspeiseverordnung hat den Biogasanlagen 20 Jahre lang 2000 Euro totale Subventionssumme garantiert. Man hat gar nicht so schnell gucken können, wie Kühe aus dem Stall flogen und die Biogaslage in die Betriebe ging. Mit dann diesem Mais, den man dann hauptsächlich gefördert hat. Also eigentlich nicht gesteuert hat, sondern nur ein finanzielles Angebot. Machen wir heute mal 2000 Euro pro Hektar und für 20 Jahre garantiert, dann sage ich Ihnen, die Hälfte der Landwirtschaft ist umgestellt auf Ökolandbau, schneller als wir gucken können. Also ich bin da eher optimistisch von der Umstellungsfähigkeit. Der große oder kleine Schritt findet im Kopf statt.
Gibt es vielleicht an möglichen Politikinstrumenten, um diese 30% zu erreichen, noch was zu ergänzen?
Also im Bereich der Nachfrage kann beispielsweise die öffentliche Hand durch Vorgaben, wie viel Prozent der Erzeugnisse aus ökologischer oder im Idealfall ökologisch und regionaler Erzeugung sein müssen, einen ganz interessanten Nachfrageimpuls geben. Und damit wirft sich aber gleich die Frage auf, kann dann, wenn die Bindung an Regionalität gegeben ist, was ja grundsätzlich diesem Systemgedanken auch Rechnung tragen würde, kann dann die Region, aus der diese Rohstoffe kommen sollen, kann die das überhaupt erzeugen, kann die das überhaupt liefern? Und sind die Wertschöpfungsketten zwischen denen, die es erzeugen oder erzeugen könnten, hin zu der öffentlichen Hand beispielsweise überhaupt gegeben? Also gibt es jemand, der das eben bündelt, schält, wäscht, was auch immer, ich denke jetzt gerade an die Kartoffel, und dann in so einer Form bereitstellt, dass es Kantinen, von Bundesministerium zum Beispiel oder vom regionalen Ministerium auch tatsächlich in ihre Abläufe unterbringen können. Und da ist ein weiterer Ansatzpunkt für politische Instrumente zu sagen, wie kann ich jetzt diese Entwicklung von Wertschöpfungsketten, wenn sie denn gewollt sind, auch schrittweise unterstützen.
In der Öffentlichkeit wird ja oft gesagt, dass Öko-Erzeugnisse auch immer viel teurer sind und im Grunde nur für die Elite, dass die sich das leisten kann. Ist das tatsächlich so oder muss das auch vielleicht andersrum gedacht werden, dass unsere konventionell erzeugten Lebensmittel nicht eigentlich viel zu günstig sind?
Da werfen Sie einen interessanten Aspekt auf, weil ich hätte sofort, mir lag auf der Zunge, ist es nicht Luxus, diesen Standard zu haben, jeden Tag Fleisch essen zu müssen? Müssten wir nicht eher an diesem Ernährungssystem Gedanken ansetzen, als nach wie vor nach so vielen Jahrzehnten immer noch den Vergleich Preisetikett auf dem konventionellen Schnitzel im Vergleich zu Preisetikett auf dem ökologisch erzeugten Schnitzel. Worauf ich hinaus will, es ist immer eine Frage des Gesamtkonsumverhaltens und natürlich ist es sehr schwierig, entsprechendes Moment zu entwickeln, dass mehr Menschen nicht denken, sie müssen auf etwas verzichten, sondern mehr Menschen, und das sehe ich gerade in der jungen Generation, schon irgendwie durchscheinen. Es ist hier mein Kichererbsen-Curry ist das Beste, was ich mir heute vorstellen kann. Und morgen die Linsen und übermorgen die Bohne oder die Erbse, eben ein ganz neues Bewusstsein an, was ist gute Ernährung. Und der zweite Aspekt, der aber auch noch wichtig ist, ist ja die Frage, ist es Luxus, jetzt ein System zu stützen oder durch mein Konsumverhalten zu fördern, das eben die möglichen Schäden in der Zukunft oder die Kosten unseres Systems heute nicht mit berücksichtigt. Also ist es eigentlich nicht ein Luxus auf Kosten zukünftiger Generationen, die dann eben sehr viel weniger natürliche Ressourcen für ihre Lebensweise und ihren Lebensstil zur Verfügung haben werden.
Ich würde es auch nicht ein Premium- oder Luxusprodukt nennen. Essen ist seinen Preis wert. Ich finde vieles Essen, wie Sie sagten, auch viel zu billig, eben auf Kosten der Zukunft. Ich merke ja auch sehr viel weltweit, und da sind die Asiaten uns sehr, sehr viel weiter voran, dass diese pflanzlich basierte Versorgung, weniger Tierprodukte, mehr pflanzlich, ein absolutes In-Thema ist. Trotzdem durch Bevölkerungszuwachs, Veränderung des Ernährungsverhaltens sind tierische Produkte doch in absoluten Zahlen steigend. Da merken wir also zwei Trends. Und dieser Trend, der kann eigentlich nur damit wirklich gebrochen werden, dass wir lokale Märkte mit pflanzlichen Produkten, die wirklich attraktiv sind, wo man stolz ist, sie nicht nur zu produzieren, sondern auch zu konsumieren. Es darf also nicht ein Weltrettungs schmeckt schlecht, aber muss ja sein Gefühl vermitteln, sondern es sollte sein, Mensch, das ist lecker. In vielen Ländern muss man aber die erste Frage weiterhin beantworten können, haben wir genug gesunde Lebensmittel, die bezahlbar sind? Und das muss weiterhin der erste Trend bleiben. Aber wenn wir nicht vorangehen, wer soll es denn dann machen? Deswegen glaube ich, es ist unsere Aufgabe in Deutschland, auch in Europa, die ja ebenfalls das 25%-Ziel Ökolandbau hat, Angebote zu machen für alle Länder der Erde. So kann eine Landwirtschaft auch aussehen, die nicht auf Kosten der Zukunft negativ wirkt.
Wie glaubwürdig ist eigentlich dieses Ziel von 30% Ökolandbau im Jahr 2030? Also in meinen Augen agiert die Politik häufig, was die Umsetzung von Naturschutzzielen angeht, eben nicht gerade glaubwürdig. Es werden immer wieder Ziele ausgesprochen, die im Zweifelsfall dann doch nicht eingehalten werden, die auch nicht eingehalten werden müssen, weil die Ziele meist nicht verbindlich sind. Was den Ökolandbau angeht, gab es ja zum Beispiel schon die aktuelle Vorgabe zu Flächenstilllegung und zu Fruchtwechsel, die in Deutschland jetzt aber ausgesetzt werden. Ist diese Unverbindlichkeit nicht ein grundsätzliches Problem, was den Ökolandbau oder die Ziele angeht?
Ich sag, es ist alles machbar. Es ist bloß natürlich die Frage, wie ernst meine ich das? Das Ziel, denke ich, kann man erstmal formulieren. Man muss aber dann natürlich auch den Weg gehen. Wenn wir bleiben, wie wir gegenwärtig den Umwandlungsprozess unterstützen, auch bewerben, auch politischer Art, wird das nichts werden. Wir hatten vor 20 Jahren 20% Ökolandbau 2020, wir sind bei 10% gelandet. Jetzt könnten wir sagen 30% 2030, dann sage ich mal, als Wissenschaftler wären es 15%. Aber ich hatte das eine Beispiel schon genannt mit dieser großen Förderungskulisse, aber eben auch eine ganz klare Restriktion der konventionellen Tierhaltung, dass man natürlich nicht im Ökolandbau 60 Millionen Schlachtschweine Bio haben will oder 700 Millionen Broiler Bio. Das kann nicht die Antwort sein. Dass aber die Kraft gegeben wäre, mit mutigen Schritten die 30% zu erreichen, die ja weiterhin 70% konventionell bedeuten. Ich denke, das ist erstmal legitim. Forschung kann einen ganz wichtigen Beitrag dazu leisten. Also Forschung müsste aber auch Food Systems orientiert werden und nicht nur produktionsorientiert.
Was heißt das genau,
Food System? Food System heißt Produktion, Wertschöpfungskette, Konsum in einem Konzept zu bearbeiten. Und das wird gegenwärtig nicht gemacht. Jeder zieht an seinem Strang und es wird im Agrarbereich, im Lebensmittelbereich eigentlich immer nur auf der Produktionsseite gedacht. Und wenn wir diesen gesamten Schritt in der Forschung wirklich stärken, und da würde ich dann deutlich auch sagen, 50% der Forschungsgelder für die Weiterentwicklung eines ökologischen Landbaus der Zukunft, der sich auch qualitativ verbessern müsste. Der ist ja auch nicht da, wo er seine Ziele formuliert hat.
Und Stichwort Forschung. Wie steht es um neue gezielte Gentechnikmethoden, CRISPR-Cas etwa? Könnte das auch Lösungsmöglichkeiten bieten, um Pflanzen so zu gestalten, dass sie zum Beispiel keine Schutzmittel mehr benötigen oder dass sie mit Dürre, mit Hitze zurechtkommen? Was versprechen Sie sich davon?
Auf den ersten Blick klingt diese einfache Betrachtungsweise immer sehr vielversprechend, jetzt mal so ganz allgemein gesprochen. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass dann die Pflanze, die so eben neu aufgestellt wurde, in dem System, in dem sie dann angebaut wird, auch funktioniert. Also es ist immer so standortspezifisch, ob Pflanzen ins System passen, ob sie das dann wirklich die Erwartungen erfüllen, die man sich erhofft hatte oder nicht. Also jetzt ohne auf die Methodik einzugehen, einfach die Überlegung, eine Pflanze oder ein Tier sind immer in der Produktion Teil eines größeren Systems und diese ganz punktuelle Betrachtungsweise greift aus meiner Sicht zu kurz.
Herr Rahmann?
Wenn wir jetzt zu neuen Züchtungsinstrumenten kommen wie CRISPR-Cas und ähnliches, dann bin ich als Naturwissenschaftler der Meinung, ja, da ist natürlich ein Potenzial und natürlich ist dieses ernst zu nehmen.
Können Sie das kurz vielleicht umreißen, wo dieses Potenzial liegt, auch im Vergleich zu älteren Gentechniken?
Ja, wir haben auf der einen Seite eine züchterische Entwicklung permanenter Art, das ist aber dann durch Selektion ganz normal, die wir dann im Züchtungswesen haben. Mit CRISPR-Cas können wir natürlich beschleunigte Verfahren machen, also sehr viel zeitlich gewinnen. Und wenn man klare Ziele definiert hat, wie die Dürretoleranz, die Salztoleranz, die Leistungsfähigkeit, vielleicht sogar die Inhaltsstoffe, dann ist natürlich das Potenzial gegeben. Wenn man jetzt aber diese Technik sieht, dann ist es ein monokausaler Ansatz. Die erste Frage, die ich stelle, brauche ich es wirklich erstmal überhaupt? Wenn ich sehe, dass wir ja genug Essen haben, bloß schlecht verteilt, dann sehe ich erstmal kein Grundversorgungsproblem der Welt. Wir scheitern an den Märkten, die nicht funktionieren und an dem Armutsproblem. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch dann die Frage stellen, wem gehört denn diese Innovation? Das ist ein Commodity, also ein Produkt. Und viele Menschen, die von ihrer Landwirtschaft leben müssen, müssen dafür bezahlen. Wir haben ja häufig Märkte, die nicht funktionieren, weil dieses Produkt, dieses Saatgut ist eben erstmal zu bezahlen, nicht nachbaufähig. Man muss es immer wieder kaufen, sonst hätte ja keiner ein Interesse dran, so ein neues Saatgut zu erfinden. Wenn es ein öffentliches Gut wäre, also die öffentliche Hand würde sagen, wir machen leistungsstärkere, fittere Pflanzen für Trockenstandorte, für Salzstandorte, dann hätte das, glaube ich, eine ganz andere Nuance. Das muss aber für den ökologischen Landbau ja nicht die Antwort sein, weil die Grundfrage, haben wir genug Essen und können wir sie sichern, auch für 9 bis 10 Milliarden Menschen, würde ich eindeutig mit Ja beantworten. Aber es wäre wissenschaftlich fatal, nicht alle Optionen anzugehen, aber gut abzuwägen, ob wir sie einsetzen. Aber verfügbar sollten sie sein.
Ist es denn tatsächlich auch noch gegeben, diese Fähigkeit, alle zu ernähren, wenn es in Anbaugebieten immer trockener, immer mehr Dürre, ja versteppt, zur Versteppung kommt?
Ja, die Frage ist natürlich, wie verändert sich die Welt? Wir wissen das nicht. Wir wissen nur, dass Extremsituationen sich ausdehnen werden, also Trockenheit, Überflutung, Stürme. Da ist ja die Gentechnik auch keine Antwort, weil wir wissen, in Anbauzeitpunkt, wo ich das Saatgut produziere, in ansprechenden Mengen, dann die Bauern die Entscheidung haben, ich setze das ein, weil es dürretolerant ist und dann gibt es Starkregen. bringt uns überhaupt nicht nach vorne. Beim nächsten Jahr setze ich eine Pflanze ein, die Überflutung, Staunässe gut abkann. Und dann wird es ein Dürrejahr. Also wir haben ein sehr hohes Unsicherheitsfaktor reinbekommen. Früher hat man gesagt, so 5 von 10 Jahren, 5 normale Jahre, 2 super Jahre und 3 schlechte Jahre. So, und heute können wir fast jedes Jahr sagen, Unpredictability, Unvorhersehbarkeit.
Wenn ich jetzt das mal in Stichworten zusammenfasse, was auf dem Weg zu 30% Ökolandbau im Jahr 2030 getan werden muss, also mehr gezielte Forschung, weniger Fleischkonsum auf jeden Fall hierzulande, köstliche Pflanzenprodukte, die alle gerne essen mögen, auch mehr Förderungsgelder, die tatsächliche Förderungsgelder sind, die Anreiz bieten, um Ökolandbau zu betreiben, mehr öffentliches Saatgut. Habe ich etwas vergessen auf dem Weg Richtung 2030, 30%?
Wichtig wäre vielleicht, dass all die erwähnten Aspekte intelligent ineinandergreifen. Und diesen Gedanken tragen ja die sogenannten Ökoaktionspläne Rechnung. Die versuchen zu prüfen, gibt es auf allen Ebenen, in denen der ökologische Landbau oder ein ökologisches Ernährungssystem oder besser gesagt ein nachhaltiges Ernährungssystem gefördert werden kann, wird an allen Ansatzpunkten wirklich was getan und greifen die verschiedenen Instrumente intelligent ineinander.
Und dann kann man das Instrument Werbung sehr stark einsetzen. Es muss positiv besetzt werden Richtung Konsum, dass es gut ist, sich im lokalen, gesunden und ökologisch ernährten Produkten zu versorgen. Das zweite ist die Wertschöpfungskette, die eben häufig am Zertifizierungsprozess leidet.
Können Sie das ein bisschen aufschlüsseln, Wertschöpfungskette, die sich am Zertifizierungsprozess...
Ja, wenn wir Ökoware haben, dann der Landwirt wird kontrolliert, ist das alles gemäß unseren Richtlinien und dann verkauft er das zum Beispiel an eine Molkerei. Da muss die Molkerei ökozertifiziert, dann kommen Kontrolleure, das ist aufwendig, muss getrennt werden vom konventionellen, was häufig schon technisch ein Problem ist. Also sehr aufwendig, dann geht es in den ersten Handelsweg rein, der muss kontrolliert werden, muss beweisen, öko und konventionell kann nicht vermengt werden, was ja auch legitim ist. Und dann, wenn wir Kantinen nehmen oder auch Restaurants, müssen die auch kontrolliert werden, das, was auf der Speisekarte steht, dass das auch eingehalten wird. Und das sind wirklich bürokratische Hürden, die viele abschrecken, gerade wenn wir an Restaurants denken, nicht große Unternehmen, die können das sicher leisten. Aber diese kleineren Einrichtungen, Bäckereien, Schlachtereien, aber eben auch Außerhausverpflegung, also Kantinen, Restaurants, die scheitern häufig an dem Mut, das ist mir zu kompliziert. Da kann der Staat natürlich sagen, wir kümmern uns zum Beispiel darum, dass die Zertifizierung, die sein muss, solange wir einen Systemwettbewerb haben, kostenfrei ist. Der muss zurzeit auch noch von den Firmen bezahlt werden. Und dann muss die Produktion selber so attraktiv gemacht werden, dass, was ich dort dann ökomäßig produziere, auch einfach verkauft werden kann. Viele Landwirtinnen und Landwirte sind marktfern oder haben auch vielleicht nicht so das Interesse oder das Können, den Markt zu beliefern. Kundenbewerbung machen, seine Produkte anbieten, das ist anstrengend. Wo mein Vater noch lebte, hat man 95% der Zeit in der Produktion verwendet und 5% in der Vermarktung, nämlich abliefern. Und heute ist das 50-50. Und das ist richtig anstrengend. Hm. So, wenn wir diese Wertschöpfungskette durchgehen, dann ist das ganze Kontrollverfahren, was nötig ist, vollkommen bürokratisiert und das könnte man leichter machen.
Und ich denke, daraus könnte man auch wichtige Aspekte für neue Systeme, die da noch vielleicht entwickelt werden, zu schaffen. Weil im Moment ist ja der Ökolandbau oder die ökologische Wertschöpfungskette das einzige System, in dem die gesellschaftlichen Herausforderungen adressiert werden, aber das kontrolliert wird und am Markt sichtbar gemacht werden kann. Und das ist neben all den anderen Aspekten, die wir schon diskutiert haben, ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Alleinstellungsmerkmal des ökologischen Landbaus. Und ich denke, es ist auch einer der Aspekte, den man Kritikern immer wieder vor Augen führen kann. Man hat sich in einem langen, langen Findungsdiskussionsprozess auf einen gesetzlichen Standard geeinigt. Ich beziehe mich jetzt hier auf die EU, es gibt auch einen US-Standard, aber man hat sich in den einzelnen gesellschaftlichen Kontexten auf eine gesetzliche Definition geeinigt, die dann mit einem Siegel ausgelobt werden und so weiter. Und das ist einzigartig.
Ich finde auch, Paragraph 4 der EU-Öko-Verordnung zitiere ich immer gerne, vergesst die Richtlinien, die Ziele sind richtig klasse. Und jeder Bauer unterschreibt das, diesen Zielen nachzukommen. Und die Verbraucher vertrauen diesem Ziel, der kann das ja im Produkt gar nicht sehen. Eine tolle Leistung des Ökolandbaus, dass das Blumenkohl vom konventionellen und Öko gleich aussieht, kann ich gar nicht am Markt unterscheiden. Das muss man erstmal schaffen ohne Kunstdünger und Spritzmittel. Und gleichzeitig Ziele anzustreben, dass das Unkraut zwischen meinen Blumenkohlköpfen auch wertvoll ist und nicht negativ ist. Das sind schon tolle Leistungen. Und wenn wir, ich glaube, in der Zukunft alle zu Winnern machen, also dass keiner der Verlierer wäre, auch der konventionelle nicht, sondern sagen, alles entwickelt sich weiter. 70% konventionell, sich mal gesagt heute, ist eben auch legitim. Dann sollte man
trotz der Methoden, auch wenn die Biodiversität so sehr darunter leidet, müssen die Methodik nicht ein bisschen weniger drastisch sein?
Es wurde ja schon die Frage, könnte das nicht die nachhaltige Landwirt oder integrierte Produktion sein? Wir sehen das nicht in 4-5 Jahren, aber wenn ich jetzt meine 50 Jahre überlege und wir eigentlich seit Anfang der 90er den Umweltgedanken in der McSherry-Reform ja reinbekommen haben in den Zielen der Landwirtschaft, neben Lebensmittelversorgung und gute Einkommen der Landwirte, dann hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Und ich denke, dass dieser Nachhaltigkeitsweg auch schon wirklich große Erfolge, also die Effizienz der Nährstoffe, die weiterhin zu viele sind, aber da haben wir einen hohen Produktivitätsgewinn und die Effizienz der Nährstoffe. Energie haben wir eine Herausforderung. Beim Klimaschutz sind wir öko und konventionell beide gleich schlecht. Nicht schlechter oder schlecht, also da haben wir beide noch genug zu tun. Also ich glaube, dass die Systemwettbewerbe uns gegenseitig Lösungen aufzeigen und deswegen glaube ich an diesen Wettbewerb und nicht eins ist gut und das andere ist schlecht. Was in der populistischen Diskussion immer gemacht, die Öko können gar nichts, nur wir können was konventionell. Und die konventionellen sind Tierquäler, Umweltverschmutzer und Menschenverächter. Nur der Ökolandbau ist die Rettung. Ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube, dass alle Systeme ihre unter selbstgesetzten Zielen gut sind. Aber der Ökolandbau hat diese gesellschaftlichen Ziele wirklich nicht nur als nice to have, sondern gesetzliche Pflicht, die geprüft werden. Und das ist ein hohes Versprechen, das ist ein hohes Vertrauen, was am Markt honoriert wird. Das ist natürlich auch zu erfüllen. Und da sind wir als Wissenschaftler natürlich gefordert, was ist schon und was könnte noch besser werden.
Und auf der anderen Seite, das wurde jetzt zum Thema Bildung vorher schon angesprochen, auch dafür zu sorgen, dass auf den verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette wirklich die Kompetenzen da sind. Wenn ich als, ich konstruiere jetzt mal ein Beispiel, als junge Landwirtin das diffuse Gefühl habe, irgendwie ist mein System noch nicht gut genug, um die Biodiversität zu fördern. Ich habe ein Gefühl dazu, aber ich habe kein konkretes Wissen dazu, wie ich es denn besser machen könnte. Und da kommt jetzt wieder die Frage des Eingreifens von staatlicher Seite zum Tragen. Was kann dieser jungen Frau helfen in ihren Entscheidungen? Nämlich einerseits Berater oder Beraterinnen, die zur Verfügung stehen oder auch Informationen erstmal ganz allgemein, die beispielsweise im Internet einfach niedrigschwellig zu nutzen sind. Wen könnte ich ansprechen, der mir dabei bei dieser Entscheidung helfen kann?
So was gibt es alles gar nicht, so ein Beratungssystem.
Ist noch viel zu schwach ausgeprägt und insbesondere eben in Regionen, wo die Beratung sehr stark privatisiert wurde aus historischen Gründen zu einem gewissen Zeitpunkt, habe ich halt dieses Komplettangebot nicht. Und wenn wir nochmal ein anderes Beispiel bemühen wollen, auch bei den Verarbeitern oder bei den Gastronomen muss ja auch die Kompetenz vorliegen, wie koche ich denn? Also wenn ich es gelernt habe, hauptsächlich fleischbasiert zu kochen als Koch oder als Gastronom, meine Karte zu gestalten, dann habe ich gar keine Vorstellung, wie ich jetzt ein interessantes Wochenmenü zusammenstelle, das vielleicht nur noch 10% Fleisch anbietet und trotzdem lecker ist und meine Kunden anlockt. Und
das gilt ja auch für viele Privathaushalte, wahrscheinlich der Gedanke, ja.
Genau so. Ja. Aber auch gastronomischer Aspekt, dass die auch sitzen bleiben und noch ein zweites Getränk bestellen, weil am Getränk verdiene ich ja eigentlich als Gastronom. Sprich, das sind ganz viele Faktoren, die da zusammenfließen müssen. Also Wissen, Beratung, Kompetenzerwerb auf allen Ebenen und dann, dass die Menschen tatsächlich ins Handeln kommen können. Mhm. Und jeder weiß, wie schwierig manchmal Umstellungen im persönlichen Alltagshandeln sind. Und das muss...
Darf ich das noch mal kurz ergänzen? Die Bildung Kindergarten, Schule, da haben wir ein sehr, sehr starkes Instrument. Und Ernährungskompetenz ist ein Gut, was wir über die Prägung der Kinder erreichen. Und wenn die Kinder im Kindergarten, in der Grundschule, dann danach hört es schon ziemlich auf, so ausbilden, dass sie wissen, wie ernähre ich mich gesund, dass das wirklich gut ist und nicht sagen, Essen ist Essen. Da wird sehr viel Kulturballast der Eltern und der Vorgängergeneration mitgeliefert. Ich denke, das muss so in den Köpfen sein, dass es normal ist, sich gesund zu ernähren. Und allein das Wissen über ernährungsbedingte Krankheiten, die wir in Deutschland haben, die höher sind als die Konsumausgaben für Essen, dann haben wir da einen gigantischen volkswirtschaftlichen Gewinn. Wir haben einen sehr starken Gewinn in diesem Food System, also Ernährungssystem. Und ich finde, dass das positiv dort so besetzt werden kann, dass es nicht unter schlechtes Gewissen läuft, sondern einfach, wie esse ich fleischärmer? Wie esse ich, dass es nachhaltig angebaut wird? Wie baue ich überhaupt an? Also, dass man Landwirtschaft versteht, dass man Verarbeitung in den Kindergärten, Schulen wieder beibringt. Wie esse ich richtig? Also Esskultur dabei. Ich fand das doch sehr beeindruckend jetzt letztens, wo die beste Küche der Welt, das beste Restaurant der Michelin Nummer 1 in Kopenhagen, einen Stern abgegeben hat. Und mit der Begründung, ich koche keine tierischen Produkte mehr, ich bin jetzt vegan. Das ist mir der Stern wert. Fand ich eine echte Aussage. Mhm. Ich glaube, dieses Restaurant wird einen Gewinn machen.
Ja, und das waren auch schon unsere 45 Minuten zur Zukunft des Ökolandbaus. Ich bedanke mich bei Anna-Maria Häring und Gerold Rahmann für das interessante und vielschichtige Gespräch. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich einladen, sich gerne gemeinsam mit uns in den weiteren Folgen unseres Thünen-Podcasts mit der Zukunft der Land- und Meeresnutzung zu beschäftigen. Danke, dass Sie heute mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Marco Pauli.